The Pioneer Morning Briefing mit Gábor Steingart.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gábor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 22. Juli. Die besten Politiker sind die, die noch keine Politik machen mussten. Aus dem bequemen Zustand der Machtlosigkeit, der Opposition oder auch dem taufrischen Amtsantritt lässt sich alles versprechen. Wäre man nur selbst am Hebel, alles würde besser laufen. Wohlstand entfesseln, Kriege beenden und all das natürlich sofort.
Before I even arrive at the Oval Office, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled. And it will take me no longer than one day.
Große Versprechen gehören zum Wahlkampf von Demokratien dazu. Und mittlerweile eben auch die ganz großen Enttäuschungen. Nirgendwo zeigt sich dieser Gegensatz zwischen dem Aufbruchversprechen und der realen Bruchlandung so deutlich wie bei Donald J. Trump. In diesen drei Fällen hat der 47. US-Präsident das Blaue vom Himmel versprochen, um sich dann der eigenen Blauäugigkeit zu entlarven.
2 years ago, our country was dead. Now we are the hottest country anywhere in the world.
Bei seiner Regierungserklärung aus dem Weißen Haus vor ein paar Tagen hatte Trump mal wieder betont, die USA seien quasi von den Toten auferstanden, besser denn je und international respektierter als je zuvor.
Never been respected before.
Auch bei seiner Antrittsrede vor gut anderthalb Jahren, da war genau das der Tenor.
From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy of every nation and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer.
Man kann das so oft sagen, wie man will. Wahrer wird es dadurch nicht. Fakt ist, Amerika ist nicht weltweit respektiert derzeit, sondern weltweit isoliert. Trump ist ein Präsident ohne Freunde. Seine direkten Nachbarn hat er mal wieder brüskiert, die Mexikaner und auch die Kanadier. Und wichtige NATO-Partner wollen ihre Geheimdienstinformationen nicht mehr mit dem Pentagon teilen. Auch wenn Mark Rutte versucht, seinen Daddy bei Laune zu halten. Die Mächtigen in Madrid, Kopenhagen, im Élysée-Palast haben dem US-Präsident nichts zu sagen. Meloni ist, auch nicht mehr seine Vertraute und sein letzter wirklicher Freund, Viktor Orban in Ungarn, der wurde abgewählt.
Next, I will direct all members of my cabinet to marshal the vast powers at their disposal to defeat what was record inflation and rapidly bring down costs and prices.
Versprochen, gebrochen. In seiner ersten Rede als Präsident hatte er versprochen, die Inflation zu bekämpfen, die Preise schnell zu senken. Tja, aber die Wirtschaft ist nicht da, wo Trump und wo die Amerikaner sie gerne hätten. Das Leben in Amerika ist ja nicht nur teuer. Für viele Amerikaner ist es unbezahlbar. Die Wiederholung der Unwahrheit macht aus ihr keine Wahrheit.
By slashing all of the fraud, waste and theft we can find, we will defeat inflation, bring down mortgage rates, lower car payments and grocery prices, protect our seniors and put more money in the pockets of American families.
Seit dieser Aussage im März ist die Inflation von 2,8 auf zwischenzeitlich 4,2% im Mai und aktuell dann auf 3,5 gestiegen. Hackfleisch hat seit Trumps Amtsantritt über 20% im Preis zugelegt. Das spürt der Bürger im Burger. Sein Lieblingsinstrument, die Zölle, die sollten die gut bezahlten Industriejobs zurückbringen. Und es stimmte ja auch, die Prozesse der Deindustrialisierung, sie liefen in den USA radikaler ab als in Deutschland. In seiner Rede vor dem Kongress, das war Anfang März 25, hatte Trump also versprochen:
We will take in trillions and trillions of dollars and create jobs like we have never seen before.
Die Realität sieht anders aus. Mehr als 19,5 Millionen Industriejobs gab es noch im Juni 1979. Und im Juni 2026, da waren es nur noch 12,5 Millionen. Ein Minus von doch immerhin 36%. In der zweiten Amtszeit ging es munter weiter mit diesen zerstörerischen Prozessen der Deindustrialisierung. Nochmal 75.000 Blue-Collar-Jobs lösten sich in Luft auf. Sein, Trumps Protektionismus, konnte die Arbeiter nicht beschützen. Und schließlich drittens.
I'm the only president in the last 84 years that didn't start a war. Under Trump we will have no more wars.
No more wars.
Keine neuen Kriege. Das war eine der Kernaussagen im Wahlkampf. Und auch in der Amtsantrittsrede versprach er, die Welt voller Wut, Gewalt, Unberechenbarkeit zu beenden und einen neuen Geist der Einheit Einkehr halten zu lassen.
Our power will stop all wars and bring a new spirit of unity to a world that has been angry, violent and totally unpredictable.
Wir wissen, wie das nun wiederum ausgegangen ist. Gewalt, Unberechenbarkeit, überall. Und Trump hat die Welt nicht befriedet, er hat sie angezündet. Der Ukraine-Krieg ist noch immer nicht beendet und den Krieg im Iran hat er nicht beendet. Den hat er erst mal begonnen mit martialischer Rhetorik, die so schnell niemand vergessen wird.
Another post on Truth Social by President Trump saying a whole civilization will die tonight, never to be brought back again.
Fazit: Mit dieser Schadensbilanz, mit diesem Nicht-Liefern in den drei zentralen Punkten seiner Amtszeit, da kann die amerikanische Demokratie nicht zufrieden sein. Dieser Präsident liefert zwar ein tägliches Spektakel, im Wesentlichen für die Medien, aber seinen Bürgern liefert er nicht das, was er ihnen versprochen hat. Selten waren sich Amerikas Wähler und Europas Regierungschefs näher als heute. Auch Entfremdung verbindet. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Nikolaus Blome ist Journalist und politischer Beobachter. Er glaubt an ein Comeback von Jens Spahn.
Ich würde sagen, wenn ich wetten müsste, würde ich auf eine Rückkehr wetten.
Ich freue mich, wenn wir uns in zwei Monaten sehen und kennenlernen auf der My Way. Und außerdem lernen wir heute Morgen schon die neueste Movie Magic von Hollywood-Legende Christopher Nolan kennen. Für die Abgeordneten der Unionsfraktion ist die Sommerpause fürs Erste vorbei. Die Pflicht ruft. Am kommenden Mittwoch müssen die 208 CDU-CSU-Abgeordneten in Berlin antraben, weil sie in Präsenz, also nix Homeoffice, einen neuen Fraktionschef nicht wählen sollen. Das sagt die amtierende Fraktionsführung. Also Zählappell in Berlin. Jens Spahn, das ist der Anlass des Ganzen, hat am Wochenende sein Amt abgegeben nach der Debatte um die Leihmutterschaft, mit deren Hilfe er und sein Mann in den USA Sohn Georg zur Welt gebracht haben. Dieser Rücktritt erfolgte zu schnell und wird dem Kanzler noch Kopfzerbrechen bereiten. Das sagt Nikolaus Blome, Journalist, Buchautor, Ressortleiter Politik und Gesellschaft bei RTL und NTV. Seine Analyse zur Causa Spahn ist ungewöhnlich und wir hören sie jetzt. Einen schönen guten Morgen, Nikolaus Blome.
Guten Morgen.
Es gibt ja einiges zu besprechen, Herr Blome. Müssen wir über Jens Spahn, die Causa Jens Spahn eigentlich noch sprechen oder ist das schon vergeben und vergessen?
Man müsste sicherlich nochmal drüber sprechen, einfach weil mir das viel zu schnell ging. Das war so glatt runtergespielt, so sauber, also fallbeilartig.
Nach den alten Regeln der Bundesrepublik muss man sagen, einer hat gesündigt, einer hat gegen die Parteilinie verstoßen, Glaubwürdigkeit in Gefahr, zack, bumm, geht das Sausebeil runter.
So ist es, so war es, wirklich geradezu exemplarisch, ist ja auch nicht immer so, auch in der alten Bundesrepublik, nicht immer so gelaufen. Man erinnere sich an Kathi Gutenberg, da war auch ganz schön früh klar, der Mann hatte, getäuscht, betrogen, wie man es immer nennt mit seiner Doktorarbeit. Und dann wurde aber noch ziemlich lange verhandelt, öffentlich, hin und her, rauf und runter, ob der als Strafe, in Anführung, den Rücktritt verdient habe. Also zurücktreten muss. Am Ende ist er's, musste er. Das ist hier alles, keine 48 Stunden, 72 maximal. Wie gesagt, sehr, sehr schnell. Und dann finde ich, können, dürfen, müssen Journalisten auch noch mal ein bisschen misstrauisch werden, ob das nicht noch Dinge offen geblieben sind, die man noch weiter bedenken müsste.
Aber was könnte da offen geblieben sein, außer vielleicht die Doppelmoral?
Na, es ist ein krasser Fall von Doppelmoral. Gar keine Frage. Der Mann lebt privat so vollständig anders, als er selber auch politisch vorgetragen hat. Das ist hochgradig erklärungsbedürftig und kann man eigentlich in der Diskrepanz, in dem Spagat nicht aushalten. Dann kommt noch obendrauf er hat eine geltende Rechtslage legal, aber im legitimen Fragezeichen umlaufen, weil er sich's leisten konnte. Das macht es dann nochmal schwieriger, wie ich finde. Das war unausweichlich, dass es zum Rücktritt führte. Und trotzdem frage ich mich, ob diese Ableitung, das muss jetzt sein, weil sonst wird die Glaubwürdigkeit beschädigt, schreiben ja auch ganz viele Leitartikler, er hat seine Glaubwürdigkeit verloren. Aber das spielt nun mal in einem, wie soll man sagen, in einem Kontext, in einer veränderten politischen Kultur, veränderten politischen Landschaft, wo Glaubwürdigkeit für größere Teile dieser Landschaft gar nicht mehr ein Ding ist. Denn die AfD hat null Glaubwürdigkeit bei den Leuten, die sie nicht wählen. Aber was interessanter ist, bei ihren eigenen Leuten ist Glaubwürdigkeit überhaupt kein Feature. Zumindest nicht so, wie du gerade gesagt hast, im klassischen, herkömmlichen, bundesrepublikanischen Sinne.
Na gut, weil diese Wähler vor allem eine Veränderung der Verhältnisse wollen und vielleicht nicht so fixiert sind, ob die Führung das lebt, was sie sagt, sondern diese Leute sind sauer, das sind Grummelbürger, würde ich sagen, und viele davon stellen, wenn man so will, die Sache über die Politik.
Nee, sie stellen die Sache über die Glaubwürdigkeit.
Okay, oder so rum, ja.
Kann man ja machen, wenn man das will. Also die leisten sich nach landläufigen Kriterien einen Skandal nach dem anderen von Korruption bis ich weiß nicht was. Und jetzt ist die Frage, ist das der neue Trend? Wenn in gewissen Teilen, und zwar echt nicht mehr kleinen Teilen der politischen Landschaft, Glaubwürdigkeit gar keine große Sache mehr ist, sondern die Sache darüber gestellt wird, mindestens in Augen der eigenen Wähler. Was macht das mit den, was bedeutet das für die alten Regeln, die hier so exemplarisch glatt und schnell exekutiert wurden? Können die einfach so weitermachen? Also kann man einfach wir auf der einen Seite, die Parteien auf der einen Seite, die alten Parteien in Anführungsstrichen, machen so weiter wie bisher und die AfD macht ihr Ding und irgendwann siegt an der Urne, aber die Partei mit der Doppelmoral.
Na gut, aber um die Sache restlos kompliziert zu machen, wenn zwei wie wir beide reden, dürfen wir nicht naiv sein. Ging es hier wirklich um Leihmutterschaft, ging es um Moral, ging es um Glaubwürdigkeit oder ging es nicht auch für den Kanzler und für einige andere auch darum, einen unbequemen Konkurrenten, einen Fraktionschef, der sich als Führungsreserve sah und von anderen auch so gesehen wurde, zu beseitigen in einer kühlen, lauen, sternenklaren Nacht?
Also, noch einmal. Der krasse Fall von Doppelmoral hat offenkundig die CDU-Basis in einer Form angezündet, dass ein Brand von einer Größe entstanden ist, mit dem an der Parteispitze zunächst niemand gerechnet hatte. Und das kam dann ganz schnell über die. Insofern habe ich eher das Gefühl, da ist auch der Bundeskanzler ein ganz schön Getriebener gewesen. Und trotzdem kannst du die Frage stellen, ob er sich nicht insgeheim sagt, ach, es hat aber auch sein Gutes. Jetzt ist er halt mal weg, der Jens, und kann nicht mehr an meinem Stühlchen sägen. Ich glaube, das denkt sich der Bundeskanzler nicht, weil er jetzt ein großes Problem mehr hat, was er vorher nicht hatte. Er verliert zumindest mal auf Sicht für eine Zeit das stabilste Scharnier in dieser Koalition, das er hatte. Nämlich das Scharnier Mirsch-Spahn. Also Mirsch, der SPD-Fraktionschef, Matthias Mirsch und Jens Spahn waren schon zumindest in den letzten Monaten ein echter Stabilitätsfaktor und der ist jetzt futsch.
Gleichzeitig fehlt vielleicht dem einen oder anderen in der Union auch die konservative Stimme von Jens Spahn. Klar. Insofern wird es da Folgen auch haben, also weil die Statik der Union sich ja dadurch womöglich auch verändert, oder?
Ja, wahrscheinlich, mindestens mal für einen Moment, weil ein auch umstrittener und bestimmt auch nicht nur sympathischer konservativer Knochen, sage ich mal, aber eben noch auch mit Karriereaussichten, weil noch jung genug, der jetzt weg ist. Das verändert die Statik. Also in dieser inneren Balance dieser Partei hat sich etwas getan. Da ist ein ganz großes Pfund von der einen Waagschale jetzt runter. Und was das mit der Waage macht, wird man dann im Weiteren nochmal genau sehen müssen. Ich finde aber auch, es macht halt was in der ganzen Debatte rund um die Brandmauer. Jens Spahn wurde ja immer unterstellt, in Wahrheit möchte er die weghaben, damit er dann in Ruhe Kanzler einer CDU-AfD-Koalition werden könnte. Das habe ich ehrlich gesagt nie geglaubt. Da habe ich eher Jens Spahn geglaubt, der sagte, das wäre das Letzte, was er machen würde. Aber vor allen Dingen war er ganz praktisch jetzt schon jemand, naja, der am rechten Rand der CDU schon noch Leute gebunden hat, die vielleicht so mit einem halben Auge schon mal rübergespinkst hatten, ob es nicht auf der anderen Seite der Brandmauer bei der AfD nicht netter ist. Die konnte der binden. Daniel Günther wird diese Leute nicht binden.
Und wer kann in dieser Funktion nachfolgen? Jetzt wird ja sehr effizienzgetrieben argumentiert. Thorsten Frey könnte den Job, andere auch. Da geht es dann immer darum, die Fraktion am Laufen und effektiv zu machen. Aber diese politische Planstelle rechts der Mitte, wer könnte die besetzen künftig?
Tja, man lernt bei dieser Gelegenheit, und das ist nochmal ein Argument, dass man über den Rückzug von Jens Spahn vielleicht noch einen Tick länger hätte nachdenken sollen. Man erkennt bei der Gelegenheit, wie dünn die Personaldecke ist bei der CDU. Und zwar auf dem rechten Rand mit Sicherheit, aber insgesamt. Denn außer anderthalb Leuten fällt einem ja gar niemand ein, der das überhaupt technisch könnte.
Verstehe, okay. Also da ist noch eine Nuss zu knacken für die Union. Und dann bleibt ja noch die Frage, gibt es eigentlich ein Comeback für Jens Spahn oder war das der Abschied aus der Politik? Was denkst du?
Was denkst du?
Tja, they never come back gilt in der Politik auf jeden Fall nicht. Friedrich Merz ist dafür das beste Beispiel. Das gilt auch für Robert Habeck und für Christian Lindner. Mein Nicht-Sicher-Sein, ob die Herren nicht doch in gebührendem Abstand zu dem Unfall wiederkommen. Und das könnte auch für Jens Spahn gelten, oder?
Ich glaube das auch. Ein Fall, der fast noch ein bisschen enger und analoger liegt, ist der von Cem Özdemir. Damals gestolpert über, man erinnere sich, also wir, die Älteren, erinnern sich an die Flugbonus-Mail oder wie das da hieß, Affäre. Und dann musste Cem Özdemir, der sich da früh irgendwie was zu Schulden hat kommen lassen, meine ich, und dann auch noch in einem seltsamen Verhältnis zu einem PR-Berater stand, kam dann, glaube ich, ins Abklingbecken ins Europaparlament. Nichts gegen das Europaparlament. Aber hat sich da neu profiliert, ist zurückgekommen, Jahre später, bis an die Spitze, glaube ich, seiner Partei. Und jetzt als Ministerpräsident in Baden-Württemberg. Also ich glaube, ich würde sagen, wenn ich wetten müsste, würde ich auf eine Rückkehr wetten. Mhm. Und die Sehnsucht, beziehungsweise die Not, so jemanden zu haben, wie Jens Spahn bislang jetzt war und seine Rolle und seine Funktion da ausgeübt hat, die wird eher größer werden. Wenn also jetzt nicht ganz schnell ein anderer auch gerade die programmatische Lücke füllt, wird es so ein Phantomschmerz geben bei der CDU. Ach, hätten wir doch, wir bräuchten doch, was machen wir denn bloß? Und Jens Spahn könnte ja, wenn er wollte.
Deine Prognose lautet, Jens Spahn kommt wieder. Wir werden ihn wieder sehen. Wenn du 1.000 Euro zu setzen hättest, würdest du das auf diese Aussage setzen, richtig?
Ich wette, aber ich wette nie um Geld. Insofern wette ich mit dir, dass er zurückkommt. Jetzt müssten wir nur sagen, bis wann. Also bis das Kind, bis Georg, das frisch geborene Kind, dem wir alle, glaube ich, unabhängig von der politischen Ausrichtung und Einschätzung alles Gute wünschen, bis der eingeschult ist, ist Jens Spahn wieder in großen Ämtern. Ja, können wir wetten.
Danach kann nichts mehr kommen. Vielen Dank, Nikolaus Blome.
Gerne.
Bald trifft sich im Berliner Westhafen das Who is Who des Mittelstandes und der Familienunternehmer in Deutschland. Und zwar, um was zu tun? Naja, um sich auszutauschen, zu vernetzen und sich gegenseitig zu inspirieren in zum Teil ja düsterer Zeit. Zukunft kommt von Zuversicht, ist das Motto der MyWay in diesem Jahr. Das ist unser Strategiegipfel am 23. und am 24. September. Sie lernen als Unternehmer in den Masterclasses alles über neue Führungsprinzipien, aber auch über die praktische Anwendung von KI, über Mitarbeitergesundheit und was diese mit ihrer, also mit der Produktivität ihrer Firma, zu tun haben wird. Wer kommt? Naja, Wirtschaftsministerin Katharina Reiche ist eingecheckt, Digitalminister Carsten Wildberger schaut vorbei und wir freuen uns auf den Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst, der starke Mann der CDU. Tja, und aus der Wirtschaft kommen der Geschäftsführer von EY, Jan Brohrhilker, oder auch Daniel Kraus, Gründer und CIO von Flix. Unsere beiden Medienschiffe, das versteht sich von selbst, Pioneer One und Two, sind vor Ort, wir fahren gemeinsam und wir feiern gemeinsam. Alle Infos zum MyWay finden Sie in den Shownotes.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Naja, unser neues 5 Uhr Update ist neu und hat sich unter die Top 10 der deutschsprachigen Wirtschaftspodcasts geschoben. Da geht es um die Finanzmärkte. Frontrunners arbeitet mit KI-Stimmzwilling und KI-Radarsystem, sodass dieser Podcast in Echtzeit produziert. Kein einziger Wettbewerber, das ist keine Übertreibung, ist aktueller und präziser, Mensch und Maschine. Gemeinsam sind sie stark. Aber wer hat das Sagen eigentlich, Mensch oder Maschine? Naja, unsere Podcast-Wirtschaftschefin Josie Müller, das ist The Woman in the Loop. Das Ganze klingt heute Morgen dann so.
The Pioneer Frontrunners, das 5 a.m. Finanzmarkt-Update von Gabor Steingart.
Die US-Börsen haben zugelegt, nach 3 Tagen im Minus. Der Dow Jones 0,7% im Plus, der S&P 0,9% und die Nasdaq mit plus 1,3%. Für heute signalisieren die US-Futures kaum Bewegung. Die Anleger warten auf die nächsten Unternehmenszahlen. Unter anderem legen Alphabet und Tesla vor. Weitere Quartalszahlen kommen heute unter anderem noch von AT&T, IBM, Philip Morris, der Banco Santander und der Deutschen Börse. Derweil verteuert sich das Öl ein weiteres Mal. Brent legt 2% zu und liegt jetzt bei gut 92 Dollar. Die Renditen der 10- und 30-jährigen US-Staatsanleihen kletterten auf den höchsten Stand seit 2 Monaten. Die asiatischen Märkte sind ebenfalls positiv in den Handel gestartet. Der Nikkei startete mit 1,5% im Plus, der südkoreanische Kospi sprang zur Eröffnung um mehr als 5% nach oben.
Sie finden den gesamten Podcast immer unter 10 Minuten auf den Punkt bei Spotify, bei Apple Podcasts und auf thepioneer.de. Einfach mal reinhören und mir Rückmeldung geben. g.steingart@mediapioneer.com.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass ein Film erst dann als Blockbuster gilt, wenn er das Dreifache seines Produktionsbudgets eingespielt hat. Ein Erfolgskriterium, das Regisseur Christopher Nolan auf jeden Fall ganz gut kennt. Denn zuletzt 2023, ist ihm das gelungen mit seinem Film Oppenheimer. Aber auch andere legendäre Klassiker sind in dieser Zählweise Blockbuster geworden, darunter The Dark Knight, Filme, die den Investoren viel Spaß, das heißt Gewinne, beschert haben. Das neueste Werk dürfte da keine Ausnahme sein. Am vergangenen Wochenende feierte die Odyssee weltweit Kinopremiere. Die Verfilmung von Homers antikem griechischen Epos in der Hauptrolle der amerikanische Schauspieler Matt Damon. Er spielt den Odysseus, der sich nach dem Trojanischen Krieg auf eine gefährliche Heimreise begibt, zurück in seine Heimat, zurück zu seiner Frau Penelope.
Nach Jahren des Krieges konnte sich niemand zwischen meine Männer und ihre Heimat stellen. Nicht einmal ich.
Allein in Deutschland spielte der Action-Fantasy-Film von Nolan in knapp 700 Kinos 7,7 Millionen Euro ein. Nur ein Bruchteil dessen, was der Filmstart dann insgesamt am Wochenende eingespielt hat. Hier ist die Rede von 264 Millionen Dollar weltweit. Für einen Fortsetzungsfilm oder ein schon etabliertes Familien-Franchise sowie die Toy Story wäre das kein Rekord, aber für einen antiken Literaturklassiker ist das Ergebnis auf jeden Fall bemerkenswert. Und die Investoren haben eine gute Chance, das Produktionsbudget von 250 Millionen Euro, davon 125 Millionen nur für Marketing, wieder einzuspielen und auch zu verdreifachen und damit ein Blockbuster geschafft zu haben.
Versprich mir, dass du zurückkehren wirst.
Und wenn ich nicht kann?
Der Film läuft und er läuft ab jetzt in den schwarzen Zahlen. So schnell wird ihn keiner stoppen. Ich wünsche Ihnen einen epischen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.